Papst Johannes Paul II. Schreibt in Terzo Millenio Niente: Die Wege der Heiligkeit sind vielfältig und der Berufung eines jeden angepasst. Es ist jetzt an der Zeit, allen mit Überzeugungskraft diesen hohen Maßstab des gewöhnlichen christlichen Lebens neu vor Augen zu stellen. Giselle de Pins, deren Lebenszeugnis wir heute hören, sie ist eine Zeugin für diesen hohen Anspruch eines gewöhnlichen christlichen Lebens. Ihr Leben war gewöhnlich, ihre Liebe jedoch außergewöhnlich. Giselle wurde am 25. März 1930 in Rouen in Frankreich geboren. Mit 20 Jahren beendete sie ihre Ausbildung zur Krankenschwester. Mit 21 Jahren heiratete sie Louis de Pins. 4 Monate vor ihrer Hochzeit schrieb sie: »Die Ewigkeit wird wunderbar sein, wenn Louis und ich in unserer Liebe auf ewig im Himmel sein werden. Unsere beiden Wege sind jetzt vereint, und wir leiten sie auf dem Pfad, der zu Gott führt. Gott ist der Gute, die Liebe und die Schönheit.« Louis versicherte mir, dass dieses Glück später auf mich wartet, aber ich sagte ihm, dass ich es nicht später suche, sondern dass ich jetzt das schönste Leben suche, das es gibt. Das Leben ist sehr kurz. Meine Liebe ist sehr stark. Danke, Herr, für diese große Liebe. 7 Kinder waren die Freude ihres Heimes. Louis, von Beruf Landwirt, gründete einen Ponyclub, der viele Kinder ansog. Giselle verstand sie, alle liebevoll zu empfangen. Mit 25 Jahren war Giselle Mutter von 3 Kindern und sie schrieb: »Es ist ein so schönes Leben, bei den Kindern zu sein. Die Erwachsenen sind oft langweilig, sie machen sich 1000 Sorgen um nichts. Die Kinder, das ist die Freude.« Ihr Vorbild war die Jungfrau Maria. »Ich möchte ein Leben führen, das meinen Kindern ein Vorbild sein kann, mit dem Elan der Jugend, der auf das Ideal und das Schöne hingerichtet ist. Ich möchte meine Kinder verstehen. Heilige Jungfrau, hilf mir dabei.« Ihre Liebe zu Kindern beschränkte sich nicht nur auf ihre eigenen. Als sie ins Krankenhaus eingeliefert werden musste, sah sie die von Leukämie erkrankten Kinder. Sie, die 7 Waisen zurücklassen wird, betete voller Mitleid für diese kleinen Kranken: »Herr, erbarme dich, schneide nicht so schnell die Wege, die voller Hoffnung sind, ab. Sie kennen das Wunderbare deiner Schöpfung noch nicht.« Ihr größter Wunsch war, dass Harmonie herrschte zwischen allen, die ihr Haus bewohnten und es besuchten. So sagt sie: »Deine Gegenwart, Herr, sei im ganzen Haus und in den Herzen all derer, die darin wohnen und es besuchen.« Giselle wachte über die Entwicklung ihrer Kinder und sie freute sich sehr, wenn sie sah, dass diese über sich selbst hinauswuchsen. »Liebt eure Kinder mit ganzer Kraft«, so sagt sie, »liebt sie nicht mittelmäßig. Der Sinn des Lebens ist, sich total zu verwirklichen, das heißt auch, über sich selbst hinauszuwachsen, über seine Sorgen und Anhänglichkeiten hinauszuwachsen.« Giselle liebte die Rosen, den Gesang der Schwalben, den treuherzigen Blick ihres Hundes und die Ponys, die auch die Freude der Kinder waren. Giselle war das Herz eines erfüllten Familienlebens. Plötzlich wurde alles anders. Mit 33 Jahren erfuhr sie, dass sie an Krebs leidet. Sie unternahm alles, was sie unternehmen konnte, um geheilt zu werden. Sie betete für ihre Heilung und ließ für sich beten. An ihre Kinder schrieb sie: »Ich denke, dass ihr fröhliche Ferien verbringen werdet. Ihr müsst nichts für mich tun, denn ich werde gut gepflegt. Ihr müsst nur zur heiligen Jungfrau beten, indem ihr oft wiederholt: Liebe Mama im Himmel, heile unsere Mama. Und die heilige Jungfrau wird euch erhören.« Ihr ganzes Vertrauen setzte sie in Gott. »Du hast Lazarus auferweckt. Du kannst auch mir das Leben neu schenken.« Als die Krankheit unerbittlich fortschritt und keine Heilung eintrat, sah sie das Leiden als die Erfüllung ihrer Berufung. »Das, was Jesus mir im Gebet gesagt hat: Deine Aufgabe ist es, mich mehr und mehr zu lieben. Gott wird dich auf einen Weg führen, den du wählen kannst. Beunruhige dich nicht. Und sie wählte den Weg, den Gott ihr anbot. Jesus und ich, wir haben Blicke der Liebe gewechselt. Alles bei Giselle ist sehr einfach. Das Leiden ist gut, wenn man es angenommen hat. Oft muss sie ihre Familie verlassen, um ins Krankenhaus zu gehen. Das fällt ihr schwer. So sagt sie zum Beispiel: Heute sind meine Gedanken schwarz und ich denke an meinen Tod. Giselle interessierte sich trotz ihrer schweren Krankheit für alles, was um sie herum vor sich ging. Sie strickte für ihre Kinder, erledigte das Sekretariat. Sie war es, die aufmunterte und Freude machte. Sie hatte sich Gott überlassen, so dass sie in einer großen Einfachheit zu ihrer Freundin sagen konnte: Ob ich nun auf der Erde bleibe oder ob ich in den Himmel gehe, ich werde auf die eine oder auf die andere Art sehr glücklich sein. Die Aussicht auf den Tod macht mir keine Angst. Es ist eine große Gnade zu sterben, indem man Gott liebt. Selbst wenn sie in ihren Prüfungen ganz ruhig blieb, so war das Leiden da, und zwar ganz offensichtlich. Besonders am 24. Dezember, wo sie sich sehr freute, Weihnachten mit ihrem Mann und ihren Kindern verbringen zu können. Da es ihr nicht gut ging, musste sie zu ihrem großen Schmerz ins Krankenhaus gebracht werden. Jesus, du hast die Welt besiegt. Nicht mit Waffen und Bomben, sondern durch das Holz des Kreuzes. Ich hatte solche Sehnsucht, dein Kreuz zu tragen. Und du hast mir nun ein wenig von deinem Kreuz gegeben. Janine, eine ihrer Freundinnen, erzählt: Ich sah sie einige Monate vor ihrem Tod ein letztes Mal. Es war sehr bewegend. Es gab keine menschliche Hoffnung mehr. Die Ärzte versuchten, das der Familie beizubringen. Ich fand Giselle erschöpft, in einem Zustand großer Sanftmut und Ruhe, ganz hingegeben wie ein Kind, bereit, ihren Gott zu loben. Giselle wünschte bis zum Schluss geheilt zu werden, um bei ihrer Familie bleiben zu können, bei den Kindern, die doch ihre Mutter brauchten. Ich weiß, dass der Tod nahe ist, ich habe keine Angst. Aber ich würde es lieben, wenn Gott mich heilen würde, wenn er mir erlauben würde, bei den Kindern zu bleiben. Ich glaube, dass ich ihn das bitten werde. Es ist sehr schön, das Leben auf der Erde. Hören wir weiter aus dem Leben von Giselle Depardieu. Die ganze Familie war für ein paar Tage weggefahren. Wie gewöhnlich wollte Giselle, dass sich ihretwegen daran nichts ändern sollte. Um sie nicht allein zu lassen, kam eine Freundin, eine gläubige Krankenschwester, die sich freute, bei Giselle zu sein. Als ich ankam, finde ich Giselle, wie sie im Fernsehen der Messe folgt. Sie ist ruhig und geschwächt, aber ganz gegenwärtig für alles, was sie umgibt. Der Gedanke, dass die Trennung schon so nahe bevorstand, kam mir nicht in den Sinn. Der Pfarrer hatte vorgeschlagen, zu kommen, um in ihrem Zimmer die Messe zu feiern. Das war ein kostbarer Moment, wo sie Kraft und Ruhe schöpfte. Ihre Zunge war ganz ausgetrocknet und das behinderte sie beim Sprechen. Infusionen, Sauerstoff, sie hat alles akzeptiert. Sie sprach von ihrem Ehemann mit Bewunderung und sie machte ihm Mut für die Zukunft. Giselle war hingegeben in die Arme des Vaters durch die Mutter Gottes wie ein kleines Kind. Und so schreibt sie: Ich habe das Abenteuer des Lebens nicht verweigert. Warum sollte ich das des Todes verweigern? In der Nacht vor ihrem Tod versammelte sich die ganze Familie in ihrem Zimmer. Ihr Mann Louis erinnert sich: Alle acht versammelten wir uns um sie und jeder von uns hielt sich an seinem Rosenkranz fest, den Giselle uns gelehrt hatte zu lieben. Die Stunde ihres Fiat rückte immer näher. Während der Stille dieser Nacht zogen unsere gemeinsamen 19 Jahre an mir vorüber. Alle unsere Freuden, alle unsere Sorgen. Giselle war mit ihrer einfachen Liebe immer da. Unser Heim ist so schnell gewachsen, und vor meinen inneren Augen sah ich all die 7 Jahre, in denen sie gegen die Krankheit kämpfte um ein wenig länger bei uns bleiben zu können. Am 4. Februar 1970, sie wäre am 25. März 40 Jahre alt geworden, trat sie in die Freude des Himmels ein, am Mittag, von dem sie wenige Monate vor ihrem Tod schrieb: Die Stunde des Angelus, die Stunde der Freude, die Stunde der Hoffnung, in der die heilige Jungfrau da ist, dich, Jesus, vom Himmel zu empfangen. Nach ihrem Tod war die Freude, das ewige Glück auf ihrem schönen Gesicht zu lesen, die Gabe ihrer selbst war erfüllt. Veronique, die Tochter von Giselle, schreibt über ihre Mutter: Meine Mutter betete den Rosenkranz sehr gerne und oft, sagte sie mir, der Rosenkranz ist die größte Waffe im Leben. Ich denke oft über diese Worte nach. Sie sind vielleicht der Grund dafür, dass ich immer einen Rosenkranz bei mir trage und ihn tagsüber oft bete. Wir haben als Kinder sehr früh gelernt, den Rosenkranz in der Familie zu beten, um von Maria zu Jesus geführt zu werden. Mama war keine Frau, die den ganzen Tag im Gebet versunken auf den Knien lag. Sie war eine sehr konkrete Frau, fröhlich, gegenwärtig und sehr aufmerksam. Sie war eine mutige Frau. Sie arbeitete in der Landwirtschaft. Mein Vater war ja Landwirt. Ich sah sie bei den Schafen und deren Wolle nach der Schur, oder sie sortierte Eier und horchte sich dabei Englischkassetten an. Sie machte nämlich einen Englischkurs, um uns bei den Schulaufgaben zu helfen. Sie nähte uns Kleider, ja, sie war sehr geschickt und sie strickte für uns. Sie strickte noch am Krankenbett. Als Papa den Ponyclub gegründet hat, gab sie Reitunterricht für Kinder und kümmerte sich um das Büro. Ich erinnere mich, dass sie oft sagte: Man muss die Kinder täglich ermutigen. Man muss sie loben, um ihr Selbstvertrauen zu stärken. Dann kann man ihnen sagen, was nicht gut war und was sie verbessern können. Als ich ihr meine ersten Geheimnisse der Liebe anvertraute, hörte sie zu und beruhigte mich. Wir sprachen über die große Liebe, die Liebe, die sie mit Papa verband. Ich hörte ihr so gerne zu, es war so schön mit ihr und auch so einfach. Und alles blieb unter uns. Dann kam ihre Krankheit. Meine Eltern haben alles getan, dass das Leben weitergeht, trotz der Krankenhausaufenthalte von Mama, ihrer Müdigkeit oder der Tage, wo sie bettlägerig war. Ich liebte besonders die Ferien, wo wir unseren Freunden vom Ponyclub begegneten. Mein Vater organisierte Ponylager für Kinder und meine Mutter unterstützte ihn. Zum Schluss konnte sie nicht mehr viel tun, sich nicht mehr vom Bett erheben, aber sie nahm Anteil an allem, was sie umgab, an der Familie, am Ponyclub. Ich war 13 Jahre alt und mit einer Freundin für die Küche verantwortlich. Jeden Morgen gingen wir in ihr Zimmer, um ihre Anweisungen zu erhalten. Sie gab uns ein kleines Heft, in das sie alles aufgeschrieben hatte, das Menü und wie wir es kochen sollten. Oft hatte sie ihre Augen geschlossen und betete. Ich habe nie gehört, dass sie sich selbst bemitleidete oder dass sie sich beschwert hätte. Natürlich sagte sie: Ich bin so müde. Besonders dann, wenn wir Kinder begannen, uns in ihrem Zimmer zu streiten. Die letzten Ferien mit Mama verbrachten wir in den Alpen, denn die Bergluft tat ihr gut. Sie war mit den drei Jüngsten vorausgefahren. Sie wollte ihnen noch so viel geben, ihnen noch so viel beibringen wie möglich, denn sie sah ihr Ende nahen. Sie kämpfte gegen die Krankheit, um so lange als möglich bei uns bleiben zu können. Zur selben Zeit wusste sie, dass es für ihre Heilung nichts weniger als ein Wunder brauchte, denn ihre Tage waren gezählt. Sie hatte vor dem Sterben keine Angst. Ihr Bild vom Himmel war sehr klar, aber ihr jüngster Sohn war noch so klein. Heute, wo ich selbst Familienmutter bin, muss ich mir sagen, dass sie ein immenses Vertrauen brauchte, um so ruhig zu bleiben und um lächeln zu können bis zum Ende. Es gibt so viele Momente, an die ich zurückdenke, wenn ich an Mama denke. Wie ich ein kleines Kind war und mich an ihrem Rock festhielt. Ich war ein ängstlicher Charakter, sicherlich wegen der Erfahrung von Mamas Krankenhausaufenthalten während meiner Kindheit. die langen Spaziergänge, bei denen wir Blumen pflückten und sie mit Begeisterung von der Schönheit der Schöpfung und von Gott sprach, so natürlich, dass es für mich das Normalste auf der Welt war. Und die Abende, wo wir uns zum Familiengebet versammelten. Wie viele Jahre sind vergangen, seit ich an ihrem Krankenbett saß? Ich liebte ihre Gegenwart, ihre Sanftheit. Sie sprach mit Begeisterung vom Himmel, von der ewigen Liebe, in der wir einst leben werden. Ich kann mich nicht mehr an die exakten Wortlaute erinnern. Aber damals schenkte sie es mir, an den Himmel, an das ewige Glück zu glauben, das es für jeden von uns gibt.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's gut für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.